Ja, so viel Hunger. Ich freue mich sehr, mal wieder mit dir zu sprechen.
Ja,
Das
mir ist schon
dritte Mal, ja,
gefallen.
aber es ist lange her, das letzte Mal. Das ist 5 oder 6 Jahre her in Luxemburg.
Ja,
Ich reise
okay.
dir immer so ein bisschen hinterher. Du kommst irgendwie, du kommst zwar manchmal nach Freiburg, aber dann haben wir kein Interview oder ich habe
Okay.
dann immer schon eins gemacht. Aber
Okay.
egal, ich fahre ja gerne weit
Ja.
für deine Konzerte. Okay, ja. Let's do it.
Let's do
Zunächst mal. Mein Running Gag mit dir, du wirst dich nicht mehr erinnern, aber gleich, wenn ich sage, wie hast du denn den 20. Grand Slam-Sieg von Roger erlebt? Wie war es für dich?
Ja, das war sehr cool, aber ich muss sagen, ich habe ein bisschen losgelassen. Ja, weiß nicht, ich habe, ja, aber schon vorher, schon als er Wimbledon gewonnen hat, vor 4 Jahren, glaube ich, gegen Murray, kurz vor der, ja, 2016. Nein, wann war das? Bevor Murray dann Olympiasieger wurde. Ja, auf jeden Fall, da schon war für mich so,
14 war Olympia, ne?
ja, dann war das im Sommer 14, da hat es für mich schon so gedacht, so, jetzt brauche jetzt keine Siege mehr von ihm. So, weil da hat er für mich so klargestellt, dass er der Beste ist, der Größte ist. Und jetzt ist einfach alles noch ein bisschen Dessert und so, ja.
Okay, also Roger ist kann jetzt in Rente gehen von dir aus.
Nein, nein, er soll eben all diesen Klischees weiterhin Paroli bieten und dieser Idee des Alterns und so. Ich finde es das gut, dass er das immer das Gegenteil beweist. Auch wichtig für den Sport, finde ich. Aber es ist nicht mehr für mich nicht mehr so wichtig. Ich bin jetzt auch selber groß geworden.
Und die andere Frage, das hatten wir auch vor 5 oder 6 Jahren beim letzten Gespräch, hast du gesagt, du würdest gerne mal ein Hip-Hop-Album machen. Und das ist ja nun keins geworden. Was ist damit?
Nee, wobei ich habe ja einen Track, I Open the Bars, schon so Sprechgesang. Also ich mache so peu à peu. Aber das war schwierig, weil ich habe ja mit Dan Carey aufgenommen und das ist so ein sehr bekannter Produzent für eigentlich auch Hip-Hop-Musik. Der hat die ganzen Kate Tempest-Alben gemacht. Und ich weiß noch, bei dem Lied hatte ich so einen Komplex, weil ich, ja, ich habe mich fast nicht getraut, das zu machen, weil ich so dachte, ja, der hat natürlich mit den Allerbesten der Welt aufgenommen. Und ja, da hatte ich wirklich so eine komische Form von, war ich so ein bisschen verklemmt. Da musste ich mich so überwinden. Aber ich finde, man hört das vielleicht, also auf der Bühne spiele ich es viel befreiter als dort, hat bei mir irgendwie was.
Weil er da nicht dabei ist und es nicht hören kann.
Ja, irgendwie so, deswegen, genau. Und in London kommt er dann und hört sich das an und dann weiß ich, dann kann ich das dann vielleicht wieder nicht mehr so gut.
Was du ja auch mal machen kannst, das machen viele Bands oder Old J hat es jetzt gemacht, einfach ein Album freigeben als Remix-Album, dass irgendwelche Hip-Hopper, Hip-Hopperinnen sich drauf losstürzen können.
Ja, wir sind jetzt gerade dabei, so Remixes reinzuholen. Das wird es dann schon auch geben. Aber mehr jetzt so aus dem Techno-Bereich, weniger aus dem Hip-Hop-Bereich.
Okay. Ja, und dann sind wir dann so ein bisschen beim Thema Techno Berlin. Man liest viel, du hast dich verändert räumlich und privat dann später auch, oder kommen wir dann später dazu. Ja, Berlin hat dir die Sinne geraubt oder dein Herz erobert. Woran liegt's? Also, was macht Berlin für dich so besonders? Also, für mich ist es einfach eine viel zu große Stadt.
Ja, ich weiß nicht, ich bin halt dahin gezogen und das Erste, was mir auffiel, was gut war, war, dass ich viele Menschen kennengelernt habe, die so ähnlich leben wie ich. Das war manchmal in Zürich nicht so einfach. Da war man schneller ein bisschen isoliert oder alleine. Und in Berlin habe ich halt so eine kleine Gemeinschaft schnell gefunden von Leuten, die so ähnlich leben. Und das gibt dann so Geborgenheit. Ist halt einfach gut, oder? Wenn man mitten in der Nacht ein paar Leute immer noch anrufen kann, weil die halt auch nicht schlafen. Also ja, das war wichtig. Und dann dachte ich, am Anfang war ich ein bisschen schockiert, weil ich dachte eigentlich, Berlin sind ja 4 Millionen Leute, das gibt es bestimmt eine mega große Bandszene. Und dann war ich ein bisschen empört, als ich gemerkt habe, dass es da nicht so gibt. Also das, und dafür dann halt diese ganze elektronische Musik. Und dann habe ich so versucht, ein bisschen zu verstehen. Und dann bin ich schnell ein bisschen halt auf die Geschichte gekommen, das ganze Krautrock und habe dann angefangen, Synthesizer zu kaufen. Und ja, und so hat sich das so, finde ich, hat das so losgetreten. Ich habe auch noch so eine Ausbildung gemacht für so Aufnahmetechnik, also am Computer. Und das hat das natürlich dann noch verschlimmert, das Ganze. und dann habe ich alles nur noch am Computer gemacht. Also ich arbeite jetzt eigentlich immer nur noch am Computer, wo ich ja früher mehr so am Flügel saß. Also das ist halt schon anders.
Aber wie hat man sich das vorzustellen? So viel Hunger kommt, zieht nach Berlin und dann, also hattest du schon Kontakte oder also wie findet man denn da Leute, die einen auch als Mensch dann wahrnehmen?
Naja, so wie alle die anderen 7 Milliarden, man zwingt sich rauszugehen, man zwingt sich Leute anzusprechen, man zwingt sich auch Einladungen auszusprechen, sozial sein, man versucht sich zu öffnen und Kontakte zu knüpfen, das ist halt mega schwer, ne? Aber das, wenn man in eine neue Stadt kommt, dann muss man das halt ein bisschen machen, muss man diese Energie aufbringen. Und dann bin ich da so in so eine Clique reingeraten, ja, von so Leuten, die halt sehr viel auch in so Clubs, Clubmusik, in der Clubszene waren. Und dann will man ja auch kein dummer Tourist sein, also man möchte ja dann auch assimilieren, oder?
Hast du vorher schon gern elektronische Musik gehört oder kam das da?
Nee, ich kannte das einfach nicht so. Ich hatte keine Meinung dazu, es war einfach nicht, man kann ja nicht alles, immer alles konsumieren. Also ich habe halt so angefangen mehr, also ich hatte immer so auf der einen Seite so die Jazz-Sachen und auf der anderen Seite so englische Rockmusik, so Radiohead, so das waren eigentlich meine zwei Welten. Und eigentlich fast jedes Lied, das ich schreibe, merkt man, das kommt jetzt so mehr aus diesem Jazz-Hintergrund oder mehr aus dem anderen. Und so elektronische Musik, das kannte ich einfach nicht. Ja.
Hast du da dann auch Leute kennengelernt, die damit Musik, die damit Geld verdienen? Weil umgekehrt, du hast gerade gesagt, die Bandszene ist nicht so groß. Ich hätte jetzt gefragt, ob es da eine große Szene gibt, wo du Anschluss hättest finden können oder vielleicht sogar andere bekannte MusikerInnen, mit denen du dich dann hättest treffen und anfreunden können. Also wie war das da? Mit welcher Art von Künstlern hast du da zu tun?
Ja, nee, also so in meinem Alltag bin ich eigentlich schon eher mit Musikern zusammen, die aus mehr so meine Art von Musik auch machen, so Songwriter und so. Wir haben zum Beispiel so eine Clique, das heißt Bare Bones, und dann zeigen wir einander immer so neue Lieder und dann besprechen wir das, oder das machen wir so einmal jeden Monat. Und das sind aber schon Leute, die eher so aus der Singer-Songwriter-Szene kommen, also Deutsche, aber auch Kanadier und denen und so. Ich mache jetzt hier kein Name-Dropping, okay? Auf keinen Fall. Okay. Aber ja, halt schon Leute, die auch auf Tour gehen und so.
Ja, ich habe so ein paar Ideen.
Mit Leuten aus der elektronischen Szene habe ich eigentlich keinen Kontakt, aber ich habe das auch so, es ist ja jetzt nicht so, dass ich plötzlich Techno-Musik mache, also ich bin ja so, ich habe das so als Inspiration genutzt, eigentlich mehr ein bisschen abgezapft, so ein paar Dinge, aber ich bin jetzt nicht Teil von dieser Szene, also auf keinen Fall.
Was aber cool ist an Berlin umgekehrt, es kommen alle dahin, also alle die weltberühmtesten Leute, zum Beispiel Courtney Barnett, die du auch sehr magst, die wirst du aber verpassen, ne, am 1. November.
Ja.
Ich glaube, da bist du in Osnabrück. Ja, ist nicht ganz weit weg, aber...
Ja, die werde ich verpassen, aber ich habe sie, glaube ich, 5-mal schon gesehen in Berlin. Also ich glaube, ich habe den Rekord von in Berlin lebender Person, die Courtney in Berlin gesehen hat. Echt, hast du mehr gesehen?
Ich habe sie kein einziges Mal gesehen, aber ich glaube, trotzdem weiß nicht, ob du die Einzige bist, die sie so oft gesehen hat. Ich glaube, ja, wenn man Fan ist, ist man Fan, ne? Dann geht man einfach hin.
Klar. Ja, man fühlt sich auch plötzlich so ein bisschen verantwortlich. Man denkt so, nein, wenn ich jetzt nicht gehe, das geht ja nicht, das merkt man ja. Wenn ich nicht gehe, wer soll denn gehen und so? Und dann, ja.
Sieht die dann, dass da eine fehlt?
Oder? Ja, genau, die sieht das natürlich dann sofort, dass ich fehle.
Ich kann nicht spielen.
Ja, genau. Das ist dann so wie Mick Jagger, der in Paris war und dann wollte er, dass François Zardy da ist und sie war nicht da und er war so empört und hat er gesagt, er geht nicht auf die Bühne, wenn François Zardy nicht in den Saal kommt. Dann mussten sie zu ihr nach Hause gehen, sie wecken und sie hat, war dann netterweise, hat sie sich dann dazu überreden lassen, da kurz aufzutauchen, nur damit der Kerl... Ja, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch, war ein bisschen drauf oder so.
Aber gibt es sowas, frage ich jetzt dich mal, merkst du, wer da ist, wer nicht, erkennst du Leute wieder, erkennst du überhaupt Gesichter, wenn du auf der Bühne bist? Oder so, so deine Leute, wenn die manchmal im Publikum sind, also guckt man die an, ist ja vielleicht auch wie beim, weiß nicht, wie beim Profi-Tennis, wenn man weiß, der Trainer sitzt da hinten in der Ecke, ich guck mal kurz rüber.
Nein, also ich versuche allen Blicken auszuweichen, weil ich glaube, weil mich das viel zu sehr dann beschäftigen würde. Wenn, gerade wenn man spielt, ist man so ein bisschen sehr offen. Also ich versuche immer in den Himmel eigentlich zu spielen. Und manchmal, ja, sieht man auf der Gästeliste, dass irgendjemand da ist, den man vielleicht auch ein bisschen cool findet oder so. Auf alle möglichen Arten von, wie man jemanden cool finden kann. Und das kann dann schon so einen ganzen Abend beherrschen, innerlich. Aber das sagen wir natürlich niemandem. Und schon gar nicht der Person. Okay. Aber es kann dann schon sein, dass man so spielt und dann stehen da 1000 Leute, aber einmal, eigentlich denkt man immer nur an diese Person. Und es wird dann ganz schlimm, wo so jeden Satz, den man singt, denkt man so in Bezug zu dieser Person. Solche Obsessionen gibt es dann schon auch. Ja.
Ja, klingt intensiv auf jeden Fall. Molecules, dein neuestes Werk. Ich habe mir jetzt mal vorgestellt, jeder einzelne Song auf dem Album wäre ein Molekül und dann füge ich die zusammen. Was käme denn da raus? Also gäbe es da ein Bild oder eine Form, die da rauskäme? Oder eine Metapher?
Ich glaube, es wäre stabil, weil es sind schon ähnliche... also sie haben, die Lieder haben, klingen sehr ähnlich, sie sind, haben immer mit denselben Elementen gebaut. Also es wäre jetzt nicht irgendwie so ein Chaos oder so, es wäre relativ stabil als molekulare Struktur. Mhm. So ganz viele Wasserstoffbrücken. Ja, es wäre stabil.
Zumindest musikalisch, ne?
Ja.
Dann gibt es ja noch die inhaltliche Ebene.
Ja.
Da ist es nicht ganz so einheitlich, würde ich sagen.
Ja, stimmt, da ist es überhaupt nicht einheitlich. Also genau, das ja, ist so.
Und geht's, also ich hätte jetzt gesagt, so als Grundthema so ein bisschen die Zäsur und Neuanfang und also alles zerfällt immer, aber baut sich dann auch immer wieder neu zusammen und bekommt eine neue Struktur. So, ja, so würde ich mir das vorstellen.
Das sind wieder meine berühmten Assoziationen.
Ja, ja, ich kann es glaube ich nicht besser sagen. Ich finde es eigentlich ganz schön, so wie du das beschreibst. Ich glaube, es ist ein bisschen so wie, man sieht doch immer so diese Bilder von so Hurricanes in Amerika, wenn so ganze Städte einfach am nächsten Morgen die Sonne scheint, es ist eigentlich wunderbares Wetter und dann liegt da so eine ganze Stadt, einfach so, alles ist auseinandergefallen, es liegt so da und dann hast du hier irgendwie einen Teddybären und da hast du irgendwie einen Kühlschrank und da einen Teil von einem Auto und so und die Leute gehen so durch diese Gegenstände und versuchen das irgendwie zu verstehen, was sie jetzt verloren haben, aber was auch noch da ist und so und können bei aller Ohnmacht gar nicht innerlich aufhören, sich bereits wieder vorzustellen, wie sie das wieder zusammenkriegen. Ungefähr so.
Okay. Ja. Und wenn man die Lieder anders anordnen würde, wäre es dann was anderes, ein anderes Bild? Müssen also die genau so sein, wie sie da sind?
In der Reihenfolge? Das habe ich mir gar nie überlegt. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Entschuldigung.
Wahrscheinlich wäre es so, ne? Also wahrscheinlich würde es anders wirken, wenn man es in einer anderen Reihenfolge hört. Könnte ich, also stelle ich mir so vor. Es ist ja wahrscheinlich eh jedes Mal anders, wenn man es hört. Also jedes Mal neu. Inhaltlich ist mir als erstes aufgefallen, ich glaube, die ersten Single-Auskopplungen waren ja Tricks und She Makes President. Dachte ich, hoppla, jetzt wird es doch endlich mal politisch. Hast du dich ja auch immer so ein bisschen bedeckt gehalten oder war nicht dein Bereich? Muss ja auch nicht. Eben das Politische kam ein bisschen mehr raus und auch das Private. Also plötzlich sind da zwei Themen auf dem Tisch, die ich so von dir nicht kannte. Wie kommt das?
Ja, nee, also ich glaube, ich habe immer politisch geschrieben. Also auch einfach deswegen, weil ich der Meinung bin, man kann nicht politisch schreiben. Und auch immer so diese sentimentale Seite. Aber ich habe es sicher viel stärker verschleiert und kenntlich gemacht. Also übertrieben, also verzerrt. Und hier habe ich versucht, es ein bisschen, ja, ein bisschen weniger zu verschleiern vielleicht. Vielleicht auch, weil die elektronische Musik hat manchmal etwas ein bisschen Kaltes. Auch dadurch, dass ich so viele Beat-Samples benutzt habe, hat es so eine gewisse Starrheit an sich, also wenig Dynamik. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass es mir dann leichter fiel, vielleicht ein bisschen romantischer zu sein in der Sprache. Oder weil wenn man zum Beispiel jetzt am klassischen Klavier eine Ballade schreibt und wenn man dann auch noch in den Worten, dann ist das zu viel und dann neigt man dazu, das eher zu brechen mit den Worten, oder? Also sozusagen das, was das klassische Klavier anbietet an Romantik, versucht man dann lyrisch irgendwie zu kaputt zu machen und daraus entsteht dann eine Spannung. Und jetzt hier war es vielleicht fast ein bisschen umgekehrt. Ja, habe ich mich vielleicht mehr getraut, ein bisschen, ja, so.
Weil das wollte ich auch noch fragen, wie diese tiefen Gefühle zu der elektronischen, eher kühlen Musik passen. Das wäre jetzt eine Frage gewesen, aber du hast sie gerade beantwortet, ja. Mhm. Genau, nochmal zurück zum Politischen. Oder was jetzt vielleicht anders ist, ich glaube, du hast davor ja schon auch Texte geschrieben, die man natürlich als Liebeslieder verstehen kann, aber es gab keine Background-Information für uns dazu. Und jetzt gibt es die Information, ich habe eine Trennung hinter mir. Das ist plötzlich, also das bist du plötzlich. Mhm. Und das, und dann hört man die Lieder nochmal neu. Mhm. Und das finde ich schon, ja, finde ich außergewöhnlich. Ist das auch ein Ausdruck von, ich bin jetzt so weit oder weiß nicht, ich bin jetzt älter und jetzt habe ich mal Lust drauf?
Nee, es gab einfach, also das läuft ja so, oder? Man macht ein Album und dann irgendwann kommt die Plattenfirma und sagt, wir müssen jetzt so einen Pressetext dazu haben und meistens trifft man dann einen Journalisten oder eine Journalistin und hat ein Gespräch und diese Person schreibt dann diesen Text. Ja, das läuft so. Und jetzt, dieses Mal war das eine Frau und es gibt halt diese zwei, drei Lieder, die sehr explizit sind. Und ich habe in diesem Gespräch schnell gemerkt, dass es sehr albern, dass es mir schwer fiel, nicht darüber zu reden. Und ich gemerkt habe, ich müsste so einen großen Aufwand betreiben mit, an irgendwelchen, an den Haaren herbeigezogenen Erklärungen, um dem auszuweichen. Und da, ja, ist vielleicht schon auch ein bisschen Selbstvertrauen jetzt nach 10 Jahren da, dass ich weiß, dass ich das eigentlich auch kann. Hm. Ja, ist nicht so schlimm.
Ich nehme an, dass die Journalistinnen weinen vor Freude und endlich können sie dich mal packen und dir die privaten Fragen stellen oder sich da so drum rumbinden und gucken, wie weit kann ich denn gehen? Was erzählt sie denn?
Ja, also es ist natürlich das, was sie zuerst geschrieben haben, war natürlich viel zu viel. Ich habe das so auf, wir haben uns dann geeinigt, so auf ein absolutes
Minimum. Also Name, Adresse wurden dann rausgestrichen. So,
ja. So gewisse Formulierung. Nein, ich meine, es ist ja immer schwierig, das zu erklären, aber am Schluss ist ja Musik nie eine Kopie von dem, was man erlebt. Das ist ja immer eine fiktionale, also ist ja immer eine Erfindung. Also das ist schon ganz wichtig, dass man das grundsätzlich sieht. Also es ist auch das, was ich finde, Musik für mich auch wertvoll macht, ist, dass es eben genau nicht einfach so wie die Tagesthemen ist, sondern eben so ein Fluchtort, wo alles völlig übertrieben ist und eben nicht ist wie die normale Welt. Und deswegen, selbst, ich meine, wenn man dann solche Informationen hat, okay, das ist jetzt im Kontext einer Trennung. Es bringt eigentlich gar nicht, auch dann doch gar nicht so viel, das zu wissen, weil das Lied ist was anderes, oder? Also, ich weiß auch immer gar nicht so genau, warum das so wichtig ist, das zu wissen.
Naja, vielleicht ist es der Wunsch, die Menschen, die Künstlerinnen zu verstehen.
Ja, schon, aber ich glaube nicht,
kennenzulernen, ihnen nahe zu kommen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das über diese Information dann funktioniert. Weiß nicht. Und also du zum Beispiel, wenn ich jetzt das Lied von Courtney Barnett höre, Anonymous Club, dann muss ich jetzt nicht wissen, ob das um Jen Clower geht oder so. Das ist mir völlig egal. Also das, weißt du, das ist jetzt für mich nicht so wichtig, den Hintergrund.
Aber wenn Courtney sich darüber lustig macht, dass ihre Frau oder Freundin gerne Bio-Gemüse einkaufen will und sie findet es irgendwie albern, also dann denke ich schon, also ich denke dann an so Szenen einer Ehe, so ein bisschen. So Alltagsunfug.
Ja. Ja.
Das finde ich dann irgendwie auch nett. Ah ja, das stimmt, die ist ja auch ein ganz normaler Mensch. So. Mhm. Und hat keinen Bock auf Bio-Gemüse. Man sieht es irgendwie nicht ein. So.
Da gibt es ja diese gute Zeile, wo sagt, a little pesticide can't hurt. Wo irgendwie die, also im Lied sagt irgendjemand zu Courtney, ja, du solltest nicht immer so ungesund essen. Und dann sagt sie, yeah, but a little pesticide can't hurt.
Das ist genau in diesem Song ist das. Genau, da geht es ums Bio-Gemüse und sagt sie, ja, so schlimm wird das schon nicht sein. Ja. Ein bisschen Liebeskummer ist eigentlich auch nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Du machst ja die Musik, oder hast, glaube ich, mal gesagt, du machst es ja nicht, um drüber hinwegzukommen oder um das zu kompensieren, sondern ganz im Gegenteil. Also mit der Musik kannst du es noch sogar ein Stück länger aufrechterhalten, dieses Gefühl. Das heißt, das hat auch was Gutes, Schönes für dich?
Ich glaube, es ist etwas extrem Perfides. Und es hat viel mit Macht zu tun. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, das Lied Visions of Joanna von Bob Dylan. Ich nehme jetzt extra was ganz weit weg ist, zeitlich und auch geschlechtermäßig. Ich meine, oder, das ist ja gut, das Lied, und man kann sich so, aber die, Joanna, sie hat nichts zu melden in dem Lied. Ihre, oder, das ist wie so am Schluss, gewinnst du immer als Songwriter, weil du machst dann, also ich, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich schon auch, dass das nicht nur Heere auf einer, das nicht nur, ja, dass da auch ein paar so machtpolitische Gefühle auch mitwabern im Untergrund von so einem Entschluss, daraus ein Lied zu machen. Das lasse ich jetzt einfach so stehen. Ich will, also ich kann nicht, es ist natürlich sehr hilfreich und ich profitiere davon auf ganz viele verschiedene Arten, aber ich, ganz fair ist es auch nicht.
Naja gut, aber es reicht ja, wenn es dir was bringt, oder? Also wenn du es vielleicht noch ein paar Mal durchlebst und dann ist auch gut, so. Mit deiner Musik. Aber ja, so eine Trennung ist ja auch eine Form von, man zerfällt in alle Einzelteile und muss sich nochmal neu zusammenfinden, neu definieren. Also es hat ja auch was von, also mit diesen Molekülen nochmal, ne? So, ich zerfalle in all meine Moleküle und dann muss ich gucken, was ist von mir übrig und was baue ich daraus wieder auf und was kommt hinten raus? Vielleicht wird es ja sogar noch schöner hinterher.
Ja, also da denke ich, scheiden sich die Geister. Ich meine, es kommt ganz darauf an, wie man so ist. Es gibt ja Leute, die sind mit Leuten zusammen und das ist dann so eine Aneinanderreihung von so Beziehungen und so. Und dann gibt es Leute, zu denen gehöre ich wahrscheinlich auch, die halt so eine sehr idealisierte Idee von Liebe haben und sehr absolut und sehr extrem und wo eigentlich eine Trennung nicht, also in der Geschichte nicht vorkommen sollte. Oder? Und wenn das dann aber jetzt passiert, dann ist das halt schon, dann ist das nicht einfach nur so eine Etappe, sondern dann ist halt, dann ist das Ganze, ist halt das Ganze irgendwie für einen Moment das nicht mehr, das ist eigentlich unerhört. Also das, in dem Game, in dem man erfunden hat, gibt's diese Lösung eigentlich nicht. So. Und dann, ja, genau, eben, dann ist es wie nach dem Tornado. Dann latscht man da so durch diese ganzen komischen Objekte, die so verteilt vom Wind in der Gegend rumliegen. Und gleichzeitig guckt man in den Himmel und es ist strahlendes Wetter. Und man denkt, okay, jetzt bin ich hier. Was mache ich jetzt?
Mein Lieblingslied auf dem Album ist das letzte. Also jetzt auch gar nicht unbedingt thematisch. Also das ist auch sehr persönlich und es geht so ein bisschen, du besingst dann, glaube ich, die Kinder, die ja dann zu deinen Ex-Kindern geworden sind, auch ein interessanter Ausdruck. Also musikalisch finde ich es einfach so dermaßen intim und du schaffst es auf fast jedem Album so ein Stück rauszuhauen, das niemand wirklich auf dem Schirm hat, glaube ich. Und ich glaube, du spielst die auch live alle nicht. Also Kuckuck weiß ich nicht,
doch,
ob du spielst.
Doch, Kuckuck spielen wir.
Mhm. Super. Aber zum Beispiel auf dem letzten war es Heicho.
Ja, doch, das spielen wir auch. Halt meistens nur in schweizerdeutschen Hallen.
Okay, ja, verstehe.
Oder in Süddeutschland manchmal auch.
Mhm. Ja, das sind für mich sind das so Perlen auf deinen Alben.
Vielen Dank.
Und es ist das einzige auf Französisch. Ich nehme an, damit die Zielgruppe versteht, oder?
Ja, genau, ja. Ja. Coucou ist auch ein französisches, also das heißt eigentlich, wenn man Hallo sagt. Aber man kann zum Beispiel zum Papst sagt man nicht Coucou und auch nicht zu Emmanuel Macron, sondern zu Menschen, die einen nahestehen, die man gerne mag. Es ist so wie Hallo sagen, aber im Coucou steckt auch noch Hallo, ich hab dich gern. Mhm. So, es ist, wie sagt man dem auf Deutsch? So eine,
Coucou,
eine ja, so ein, ja, vielleicht so, ja.
Und im Schweizerdeutschen?
Sali, vielleicht Sali.
Okay.
Sali, ja. Ja, würde man jetzt auch nicht zum Papst sagen.
Sei denn, um ihn zu verarschen.
Ja, ganz zum Schluss nochmal, vielleicht will ich doch nochmal zu diesem Chimex President kommen und in dem Zusammenhang habe ich auch neu erfahren, dass du jetzt eine Quote hast in der Band, das finde ich ja auch spannend, also Frauenquote.
Ja.
Ganz, also radikal 50-50. Und überhaupt, also ich habe jetzt auch erst erfahren, dass die alte Band es so nicht mehr gibt und dann eben habe ich das andere gelesen. Also wie kam es überhaupt zu der Auflösung der alten Band?
Das war eine musikalische Frage, weil ich für das neue Material einfach andere Musiker brauchte, die andere Instrumente spielen. Und das mit der Quote, ja, das habe ich eingeführt, aber auch bei, also gesamthaft auch bei den Leuten im Büro, einfach bei, wenn man alle zusammennimmt. So sind wir vielleicht 12, 13 Leute. Ja, genau. Ja, ich meine, es ist halt so, man hat jetzt 50 Jahre zugeguckt und es geht halt nicht ohne Zwang. Das ist so das, das Resultat, zu dem ich gekommen bin, oder? Über Dankbarkeiten, so geht es halt nicht. Also es muss über Zwang kommen, leider. Und da ich keinen Einfluss habe, außer hin und wieder abstimmen zu gehen, muss ich ja dann zwangsläufig bei mir beginnen. Das war so die Überlegung. Und es ist viel, viel besser. Alles ist besser. Seit es diesen Zwang gibt.
Jetzt intern in ja, deiner ja. Arbeit. Aber also woran merkst du es denn? An welchen Stellen würdest du sagen, es ist besser?
Ja, weil es halt viel heterogener ist und weil Menschen besser arbeiten, wenn sie nicht in homogenen Gruppen sind. Weil es jedem erlaubt, also gerade die Jungs verhalten sich anders, schöpfen mehr Vertrauen, reden mehr, werden offener, weicher auch. Und die Frauen sehen andere Sachen, sie haben auch, weil sie natürlich andere Interessen haben. Es ist eine intelligentere Crew, viel intelligentere Crew. Wir machen viel weniger Fehler und wir sind viel glücklicher.
Okay,
ja.
Und der She Makes President, hast du den geschrieben, bevor Trump gewählt wurde, oder?
Mhm.
Also es war dann auch ein bisschen so eine Hommage oder nochmal so ein Durchhaltesong für Hillary?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich so einen Bericht gehört über die Wahlen, aber lange vorher. Und da hieß es, dass eben die Frauen das Zünglein an der Waage spielen würden. Und in diesem Bericht hieß es einfach so, She Makes President. Also im Sinne von She, die Frau. Und ich mochte diesen Satz. Und da habe ich den gestohlen und habe so ein Lied geschrieben, ich wollte eine Hommage schreiben an die moderne Frau, sowas wie ja, so wie eine große Liebeserklärung. Sowas wollte ich schreiben. So voller Stolz und Schönheit. Und dann habe ich das so geschrieben. Ja, und dann war die Wahl und dann mein Problem war, dass das Originalstück war so mit Dur-Akkorden und sehr unbeschwert. Und dann ging das nicht mehr. Dann musste ich das, dann habe ich eben diese ganzen so düsteren, leicht paranoiden Sounds dann so und auch alles halt harmonisch verändert, weil das dann zu der Stimmung besser gepasst hat. Wo ich vielleicht auch irgendwie verstanden habe, diese Liebeserklärung, diese Hommage, diese Frau, die ich da sehe, die ist vielleicht noch, also sicher noch nicht jetzt. Die gibt's so einzeln, aber noch nicht sozusagen flächendeckend als Normalität.
Das ist die Frau, wie du sie siehst, wie du sie gerne mehr hättest in der Gesellschaft.
Ja, also mein Idealbild, also eben so diese fiktionale Lobpreisung. Also es ist, wie gesagt, es ist ein Lied, oder? Also wir sind hier nicht bei den Sozialwissenschaften. Und es gibt ja so ähnliche Sachen, zum Beispiel Herbert Grönemeyer hat dieses Lied gemacht, Männer.
Ja.
Oder?
Ja.
Und ja, ich hatte einfach Lust darauf.
Okay.
Vielleicht ist es auch ganz simpel und ich wollte ein Lied für mich schreiben.
Ja,
oder um sowas wie so ein Stadionlied, wenn man in den Ring reingeht für den Boxkampf, dann kommt doch immer so ein Lied, oder? Ja, genau, ich wollte vielleicht...
Intro. Aber vielleicht machen auch viele Bands, das kannst du eigentlich auch mal einführen.
Ja,
das vielleicht weiß, jetzt geht's los, jetzt kommt die Intro-Musik.
Genau,
vielleicht... Nach vorne schauen und aufhören zu quatschen.
Vielleicht ist es mega, ganz simpler Narzissmus, so eine Form von so Selbsterhöhung, um sich irgendwie Mut zuzusprechen.
Ist auf jeden Fall erlaubt.
Ja, okay. Danke, Sophie Hunger.
Ja, danke.